Heute haben wir zu Gast Alexander Lieder von Skillfil in Berlin. Hallo Alexander.
Guten Tag Bernhard, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Freut mich sehr, Alexander, du bist der Leader von Skillfil. Sorry für dieses Wortspiel, aber du bist ja der Mitgründer und der CEO von Skillfil. Und bevor wir über dieses Startup sprechen, Alexander, lass uns ein bisschen über deinen Werdegang reden. Der sieht sehr bunt aus, du hast viel gesehen. Also China sehe ich da, Barcelona, Dublin, verschiedenste spannende Positionen von Criteo und LinkedIn und so weiter. Lass mal so ein bisschen durchgehen.
Gerne, ja. Also ohne die Zeit, also eigentlich ist mein Hintergrund wirklich Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Fokus auf Produktionstechnik. Und da ist auch schon so ein bisschen der Link zur späteren Datenanalyse. Also ich habe mich wirklich auf mathematische Optimierung fokussiert und fand, dass das interessanteste Thema in diesem Bereich war. Genau, also wie du sagtest schon, ziemlich bunt. Ich habe eigentlich die meiste Zeit in Aachen studiert, an der RWTH. Und bin aber dann auch Imperial College in London gewesen für ein Jahr. Das war damals ein Erasmus-Jahr. Dort bin ich auch sehr mit dem Thema Entrepreneurship in Verbindung gekommen. Habe viel darüber gelernt. Und zum Master, beziehungsweise ich habe dann Doppelmaster, bin ich nochmal ein Jahr nach China gegangen. Das war die Tsinghua University in Peking. Genau, also das waren da schon mal so drei größere Stationen und ein bisschen hin und her.
Ja, eine kurze Nachfrage. Das ist schon so eine Art Elite-Uni in China, ne? Tsinghua, hört man schon mal.
Ja, also da gibt es ein paar, die so als Top-Unis gelten, genau. Und auch also so ich würde mal sagen, so die politische Riege kommt auch meistens aus der Tsinghua University.
Okay.
Genau, also ist schon eine bekannte Uni dort, ja.
Und wie kommt man da hin? Einfach bewerben und du hast dich an verschiedenen Stellen beworben und das wurde es, oder?
Also es hängt dort auch mit Aachen zusammen. Es ist eine Partneruniversität von Aachen. Das heißt, die Universitäten arbeiten ziemlich eng zusammen, seit 30 Jahren etwa. Und im Rahmen dessen war es dann auch leichter, sich dort zu bewerben. Also es war wirklich ein Doppelmasterprogramm, dass beide Universitäten jeweils dann auch noch Kurse anerkennen. Man kennt sich dann. Also RWTH Aachen und Tsinghua University haben einfach eine enge Bindung und so deswegen war es dann auch sehr leicht, auch dort in das Programm zu kommen.
Mhm. Thematisch immer noch mathematische Optimierung gewesen.
Genau, ja. Also ist dabei also Master eben noch weiter vertieft, dann eben mathematische Optimierung, Operations Research, so immer in diesem Feld. Mhm.
Okay. Und dann irgendwann fertig gewesen mit Studium und dann ging das Arbeitsleben los.
Ja, genau, fertig gewesen und dann so ein bisschen, ich will nicht sagen Sinnkrise, aber es war eigentlich klar, dass ich nicht wirklich im Maschinenbau bleiben möchte und war zu sehr fasziniert von der Softwarewelt und bin dann eben auch nicht, ich sag mal, nicht typisch irgendwie in die Automobilindustrie gegangen, was jetzt viel näherliegender gewesen wäre, also als Beispiel, sondern bin dann wirklich zu einem Startup in Stuttgart gegangen. Virtual Q heißen die, existieren immer noch, ein erfolgreiches Startup, mittlerweile auch in Berlin oder in Berlin und Stuttgart und war dort als erster Mitarbeiter dann eingestiegen und das war eine super spannende Zeit, weil ich dann wirklich auch so diese Phase Prototyp bis zu den ersten Kunden sehr eng mitbegleitet habe, direkt mit den Gründern gearbeitet habe. Und das war schon eine prägende und sehr schöne Zeit dort, genau.
Mhm. Das war 2015, 2016 so rum.
Ja, genau, so um den Dreh. Und 2016 war das dann, irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, jetzt weiß ich wirklich, was ich machen möchte. Und Datenanalyse ist das Thema, Trending Topic, super spannend einfach. Und ich weiß jetzt, wo ich hin möchte, was sind genau die Unternehmen, die für mich quasi Zielunternehmen sind. Und da hat sich das einfach mit Criteo sehr gut angeboten. Also Criteo basiert komplett auf Daten, ist ein französisches oder auch also globales Unternehmen mit Fokus auf Online-Marketing, Retargeting, um noch genauer zu sein. Und das Unternehmen basiert wirklich auf Daten und versucht eben Nutzer im Internet zu verstehen und basierend darauf eben auch die Werbung auszustrahlen für die Leute. Und genau, das war damals mein Einstieg Richtung Datenanalyse. war dann auf einmal in einem größeren Team umgeben von Spezialisten, von Data Scientists über Datenanalysten, Dateningenieure waren dann auch in dem Team. Dann saßen in Paris nochmal, gab es nochmal Leute, die in der Infrastruktur gearbeitet haben, eben die ganzen Daten soweit bereitgestellt haben, dass wir als Datenanalysten wirklich viel damit anfangen können. Das war damals so, ja, einfach, das war ein spannender Schritt. Also ich habe dann auch in der Zeit eben in Barcelona gelebt, auch schön.
Auch nice.
Nimmt man dann so mit. Genau, also knapp 2 Jahre dann dort gewesen und bin dann, das war 2018, bin ich zu LinkedIn gewechselt als Datenanalyst und zwar in die Zentrale, in die europäische Zentrale in Dublin und habe aber eng mit dem deutschen Team das Büro, damals gab es noch ein Büro in München, mittlerweile auch in Berlin, habe eng mit dem deutschen Team zusammengearbeitet und auch bei in der Kundenbetreuung mit involviert gewesen. Also immer aus datentechnischer Sicht Unterstützung geben bei den großen Unternehmen, bei ihren strategischen Fragestellungen im Thema HR. Und genau, also da sieht man dann schon irgendwie, dass dann kam so der Schwenk quasi von Marketing Richtung HR-Tech. Und ja, dort sind wir dann auch mit Skillful jetzt tätig. Das war 2018 bis 2019, genau. Bis
Mitte 2019. Es ist aber nicht so, dass du jetzt irgendwelche krassen Insights hast, was LinkedIn angeht. Also dein Profil sieht jetzt nicht so aus, als hättest du da irgendwelche Hacks drauf aus dieser Zeit mitgenommen, um dein Profil irgendwie größer zu machen oder so.
Also ich bin ja, gute Frage. Also jetzt irgendwie ganz, ganz interner weiß man letztlich nicht. Also das wird natürlich irgendwie abgeschirmt. Also wie funktionieren irgendwelche Algorithmen? Also ich glaube, das ändert sich ja auch eh stetig. Ist natürlich ein interessantes Thema, aber das wird schon sehr, sehr, sehr geheim gehalten. Jetzt irgendwelche größeren Hacks, weiß ich, kenne ich auch nicht. Also ich würde sagen, mein Profil sieht okay aus, aber könnte für jemanden, der bei LinkedIn gearbeitet hat, sicherlich optimierter sein und voller sein. Und, aber das war dann sicherlich irgendwie eher sekundär, da mein Profil
zu aktivieren. Okay. Weil das ist ja auch spannend dann, also wenn man da irgendwie Insights hat, gerade im Datenbereich, LinkedIn ist riesig und auch ja hochrelevant, wenn man da weiß, was so die Features sind oder die wichtigen Dinge, um viel Reichweite zu erzeugen. So Dwelling Time, weiß man, gibt's auch Paper dazu, aber was genau, ist immer so ein bisschen natürlich geheim und ne, ist natürlich spannend, wenn man da irgendwas weiß. Aber
klar, und das, man muss dazu sagen, das Unternehmen ist natürlich riesig und mein Fokus oder der Fokus unseres Teams war und ist auf Talent Solutions. Also im Prinzip die ganzen Lösungen, die eben HR-Abteilung, Personalwesen unterstützen. Und deswegen so die Plattform als solche, also wie kreiert man dann die Reichweite, das ist nicht ganz der Fokus dann.
Okay, und dann bist du da relativ kurz später wieder raus, also ein bisschen mehr als ein Jahr warst du dort. Du hast anscheinend Blut geleckt am Thema und dann gedacht so, wow, das muss ich eigentlich größer denken.
Ja, also das Thema war spannend. Ich habe mich dann einfach auch sehr wohl gefühlt insgesamt im HR-Tech. Also dieses gesamte Thema irgendwie, wie kriegt man richtige Leute, was passiert in der Zukunft, was sind wichtige Fähigkeiten, alles das hat mich schon sehr geprägt und fand es extrem interessant. Und was ich dann aber sagen muss, ist, in Dublin ist zwar die europäische Zentrale, aber man ist doch relativ weit weg noch vom Produkt. Also genau die Fragen, die du gerade gestellt hast, sind natürlich super interessante Fragen, gerade für jemanden, der einen Ingenieurshintergrund hat und sehr gerne technisch denkt. Da war dann irgendwann auch wirklich für mich so das Bedürfnis ziemlich groß, da okay, ich möchte technische Sachen selber mitentwickeln und eben wissen, wie alles genau im Detail funktioniert. Und das war dann einfach ein Wunsch von mir, ohne dass ich jetzt wirklich gedacht habe, okay, jetzt höre ich hier bei LinkedIn auf und gründe ein eigenes Unternehmen. Das war gar nicht so der Gedankengang. Es war wirklich mehr so, okay, ich möchte jetzt noch weiter ins Technische reingehen, möchte noch besser lernen zu programmieren, also all diese ganzen technischen Fähigkeiten, wo ich das Gefühl hatte, die würde ich gerne haben, habe ich derzeit aber nicht, und deswegen würde ich jetzt gerne einen kleinen Schwenk machen. Das war damals so die Motivation.
Okay, aber dann kann man ja den Arbeitgeber wechseln auch vielleicht oder so, oder das würden jetzt viele vielleicht machen oder so Freelancer.
Definitiv
unterwegs sein.
Ja, definitiv, genau. Ja. Ich empfand es damals als schon als schwierigen Schritt. Also ich war sehr, sehr zufrieden, einfach mit der Position bei LinkedIn. Ich mag Datenanalyse, insgesamt ist ein Top-Thema, super spannend. Und dann ist es natürlich umso schwerer, ich sag mal, so einen kleinen Karriere- Schwenk zu machen. Und deswegen hatte ich dann gesagt, okay, ich lege jetzt ein Sabbatical ein, das muss ich mir gut durch den Kopf gehen lassen und schau mal, wie sich das entwickelt. Mhm. So war das damals. War, wie gesagt, gar nicht so wirklich, ich wusste noch nicht genau, ob ich jetzt zu einem anderen Unternehmen gehe und dann irgendwie reine Software Engineering mache oder tiefer Richtung Data Science einsteige, dass es auf jeden Fall technischer wird. Also so ganz klar war es damals nicht, aber habe die Entscheidung getroffen, okay, ich werde jetzt auf eigene Faust einfach, und das ist schneller, werde mir die Fähigkeiten jetzt selber beibringen und mal schauen, was passiert. Das war damals so die Devise.
Das ist im Grunde krass. Also das heißt, du verlässt LinkedIn Anfang 2019, ohne im Grunde wirklich zu wissen, was dann kommt. Also Sabbatical sagst du, das hört sich irgendwie schön an, aber im Kern heißt es ja erstmal krasse Unsicherheit, zurück nach Berlin auch dann erstmal wieder, ne?
Jein. Also
oder überhaupt nach Berlin? Ich weiß gar nicht, ob du vorher schon
in
Berlin warst.
Nee, also ich war vorher auch nicht in Berlin, aber war auch nicht direkt nach Berlin gegangen. Also du sagst es schon, es ist natürlich eine Riesenunsicherheit dabei. Habe ich so aber nicht empfunden. Also ich habe es nie als Riesenrisiko empfunden. Ich habe es eher so empfunden, ich weiß, was ich möchte. Jetzt kann ich in meiner Position bleiben und in einem großen Unternehmen dauern Prozesse einfach. Man kommt nicht unbedingt von heute auf morgen in die nächste Position, wo man hin möchte. Das kann alles dauern. Und da war für mich einfach der Schluss, okay, das größere Risiko ist jetzt bei einem großen Unternehmen zu bleiben. Und das kleine Risiko ist eigentlich jetzt auf eigene Faust mir die Fähigkeiten, von denen ich weiß, ich brauche die, ich möchte die haben, mir schnell, möglichst schnell anzueignen. Und möglichst schnell heißt natürlich, auch wenn Sabbatical dann so klingt, dass man in der Hängematte liegt, dass man eigentlich ziemlich hart daran arbeitet, dass man sich das eben möglichst schnell beibringt. Und da hatte ich mich damals für Santander entschieden. Das liegt im Norden von Spanien. Habe dann morgens Spanisch gelernt an der Universität, 5 Stunden. Und nachmittags habe ich mich dann an den PC gesetzt und Programmieren gelernt und auch angefangen, an Skillfield zu arbeiten, was anfangs eben ein Seitenprojekt war und aus Spaß an der Sache eigentlich wirklich entstanden ist.
Mhm. Und gelebt von Erspartem.
In der Zeit.
Okay, weil das meine ich auch so ein bisschen mit krass, ne? Du verlässt nicht nur die Sicherheit, sondern ja auch das feste Einkommen und dann ist eben die Frage so, ja, okay, ich kann jetzt nebenbei noch ein bisschen was dazu verdienen, wie fokussiere ich meine Zeit eigentlich auch, so, dass ich da wirklich noch was lerne und gleichzeitig davon leben kann. Und so, ich glaube, viele stehen vor dieser Herausforderung tatsächlich, wenn sie irgendwie wachsen wollen. Mehr wollen, weiter wollen. Und du bist eben diesen Weg gegangen und der führte dann zu Skillfill. Warst du denn in der ganzen Zeit allein oder hattest du schon potenzielle Mitstreiter, Mitstreiterinnen?
Ja, also das war zum Glück, also ich glaube ganz allein, also das, was du gerade beschrieben hast, ja, ich glaube, das ist schon eine sehr schwerwiegende Entscheidung. Wirklich so dieses auf eigene Faust, wirklich so dieses ganze, ich sag mal, das warme Nest verlassen und sagen, okay, jetzt habe ich kein Gehalt, lebe vom Erspartem und weiß noch gar nicht genau, was passiert. Umso schwieriger wäre das alleine gewesen und das war es zum Glück nicht. Also ich hatte immer Freunde und alte Kollegen auch an meiner Seite, mit denen ich auch einfach gesprochen habe. Okay, ich habe die und die Ideen, das könnte man machen. Was hältst du davon? Also das war so wirklich diese Phase der des Nachdenkens, des Abwägens, welche Idee macht Sinn, woran kann man arbeiten. Und ein enger Kollege, den ich aus Barcelona damals eben noch kannte, Benjamin, war auch dann von Anfang an dabei und ist in dieses Seitenprojekt Skillfill damals eingestiegen. Und deswegen habe ich da wirklich nie ganz alleine dran gearbeitet und das war auch enorm wichtig, um wirklich die Konzentration hochzuhalten, die Motivation hochzuhalten und eben nicht mittags zu sagen, okay, jetzt hatte ich schon 5 Stunden Spanisch an einem Tag, jetzt will ich eigentlich nur noch an den Strand gehen. Das hat mir dann sehr geholfen, einfach so dieses Arbeitspensum durchzuziehen, dass man sich doch eben fokussieren konnte auf das Seitenprojekt.
Mhm, okay. So konntet ihr euch gegenseitig pushen. Und warum genau Skillfill? Also vielleicht mal das Why dabei. Was ist so der Seed?
Ja, das war damals, also wir haben dann wirklich zusammen angefangen, an einer Idee zu arbeiten. Und die erste grundsätzliche Idee war wirklich, wir haben etwas für uns entwickelt. Wir haben wirklich, wir kommen, also ich war dann Datenanalyst, einen Datenanalysten-Hintergrund. Benjamin hat einen Data Science-Hintergrund, ist eigentlich Physiker. Und wir haben wirklich überlegt, okay, wir haben auch dann zusammen gelernt, also Online-Kurse gemacht und haben dann überlegt, okay, wie kann man das optimieren? Wie kann man das jetzt wirklich für uns optimieren? Und haben angefangen, darüber nachzudenken, was bedeutet Data Science eigentlich? Das ist irgendwie auch ein Buzzword, ja? Also man benutzt es dann gerne, okay, Data Scientist, aber ein Data Scientist ist nicht gleich Data Scientist. Und das haben wir versucht wirklich zu kategorisieren und erstmal, ich sag mal, in so einen Rahmen zu packen, um das besser zu verstehen. Und haben dann aber auch schnell gemerkt, okay, das ist aber ein erstmal komplexes Feld. Es ist gar nicht mal so leicht, das mal eben so zu kategorisieren. Und dann wandelt es sich auch schnell. Also es kommen neue Technologien, immer wieder mein Spiel. Und das war, also dieser Gedankengang war damals oder hat dazu geführt, dass wir dann gesagt haben, okay, lass uns doch versuchen, eine Technologie zu entwickeln, erstmal um das Wissen zu kategorisieren. Dann aber auch eben zu verstehen, was wird wahrscheinlich in Zukunft passieren. Also inwieweit kann man antizipieren, dass vielleicht neue Rollen entstehen. Ja, also ich sag mal, Dateningenieure vor 3, 4 Jahren war das noch gar nicht so ein gängiger Begriff. Mittlerweile ist es eben absoluter Mainstream. Was Ähnliches passiert gerade mit Analytics Engineer zum Beispiel oder Data Product Managers. Vor ein paar Jahren noch eher, ich sag mal, Randfiguren, und jetzt sieht man, dass mehr und mehr solche Leute oder solche Positionen entstehen. Und ja, das war damals die Kernmotivation, wirklich. Was bedeutet Data Science eigentlich? Was gibt es für Subkategorien? Und wie wird sich das in der Zukunft weiterentwickeln? Und so haben wir dann angefangen, mit diesem Gedankengang haben wir angefangen, daran zu arbeiten. Und am Anfang haben wir eigentlich nur das Ziel gehabt, uns selber zu testen. Also einfach die Kategorisierung vorzunehmen, dann eben Fragen für die verschiedenen Kategorien zu entwickeln und uns selber zu testen. Also wo haben wir Stärken, wo haben wir Schwächen? Und basierend darauf dann uns selber Online-Kurse im Internet, die es frei verfügbar gibt, zu empfehlen. Das war damals die Kernidee.
Okay. Das heißt, noch nicht direkt ein Business Case am Anfang gewesen. Im Gegenteil, eher so für euch persönlich zu sehen, was in dieser Wachstumszeit könnt ihr euch noch im Selbststudium beibringen, tatsächlich. Und wenn wir dabei sind, die Unterschiede auch vielleicht mal festzustellen, wir werden bestimmt noch später mehr darüber reden, aber es passt gerade so gut. Was ist denn der größte Unterschied zwischen einem Data Analyst und einem Data Scientist? Also damit ja zwischen dir damals und Benjamin damals.
Also ein Datenanalyst, ich meine, es hängt natürlich da nochmal sehr vom Feld ab. Deswegen ist es natürlich keine ganz leichte Antwort. Aber grundsätzlich ist natürlich der Fokus beim Datenanalyst nicht so extrem statistisch und auch eben nicht so sehr, ich sag mal, prädiktive Analysen. Es ist viel explorativer. Das heißt, man hat wirklich häufig sehr pragmatische Fragestellungen, zum Beispiel aus dem Management, und muss diese mit Daten eben beantworten. Wobei eben Data Science dann, ich sag mal, ein bisschen darüber hinausgeht und sich eben dann um die Modellierung kümmert, also wirklich auch auf Fragen stellt, was wird passieren in der Zukunft. Und das ist sicherlich so ein Kernunterschied.
Das ist ein Kernunterschied, und du meintest ja, du wolltest Programmieren lernen. Das ist wahrscheinlich der zweite große Unterschied, dass du als Analyst im Grunde auch ohne Programmierkenntnisse klarkommst. Also nicht nur Excel, sondern es gibt ja auch verschiedene andere Tools da draußen, mit denen man Daten analysieren kann und eigentlich nicht coden muss.
Genau, das ist hier, ich sag mal, auf technologischem Level sind da auch nochmal Unterschiede einfach, ja, wie du es gerade sagtest, ich glaube auch Excel ist bis heute aus gutem Grund auch immer noch einfach sehr wichtig und wird auch sehr wichtig bleiben, und als Datenanalyst kann man sicherlich auch heute noch den Einstieg schaffen, indem man wirklich Excel sehr gut kann, und dann kann man ein großes Feld oder von die Aufgaben, die einem auf den Tisch gelegt werden, kann man mit Excel, glaube ich, sehr, sehr gut abdecken bis heute. Mhm. Auch wenn sich das Feld natürlich, wie gesagt, wandelt. Und das ist bei einem Data Scientist dann schon ein bisschen anders. Da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede. Wird auch nicht so sein, dass jeder auf Production-Level oder Production-Level-Code schreiben kann. Da kommen natürlich dann wieder Software-Ingenieure mit ins Spiel. Aber ja, der Unterschied ist sicherlich da.
Mhm. Okay, so, und wie wird daraus jetzt ein Business Case? Ihr habt diese Kategorien und dann wusstet ihr, was man für was lernen muss.
Ja, so. Ja, und dann eigentlich die Fragestellung, okay, wie kann man daraus jetzt einen Business Case machen? Und einfach aus meinem Hintergrund war es dann so, dass ich mich persönlich im B2B-Bereich wohler fühle. Das heißt, ich habe wirklich versucht zu verstehen, okay, wie kann man das jetzt in einem B2B-Kontext wirklich platzieren? Und da gibt es ja eigentlich zwei große Anwendungsgebiete. Also einerseits beim Einstellen von Leuten. Das ist immer wichtig zu verstehen, was können Leute, sind die Fähigkeiten aktuell, was brauche ich eigentlich? und das eben dann zu testen, ob ein Bewerber das mitbringt, ja oder nein. Der zweite Use Case ist dann ein, ich würde mal sagen, internes Team Screening, also die eigenen Mitarbeiter zu checken, wo sind Stärken und Schwächen und basierend darauf eben Rückschlüsse zu ziehen. Also wen stelle ich noch ein in das Team, wie kann ich Leute upskillen, wie kann ich Leute weiterbilden und auch ein bisschen mehr in die Zukunft gedacht, okay, was sind so Zukunftstrends, die wir nicht verschlafen sollten, die wir möglichst früh, von denen wir möglichst früh Bescheid wissen möchten. Und wie sorgen wir eben dafür, dass unsere Belegschaft sich in die richtige Richtung entwickelt? Ja, das sind so die zwei großen Use Cases, die wir dann gesehen haben. Und so hat sich das Modell gewandelt. Also von reinem B2C-Modell, wo man wirklich sagt, okay, der Endnutzer, wir screenen uns selber mal durch oder auch andere Endnutzer und geben dann Empfehlungen für Lernkurse. So hat sich das dann eben gewandelt Richtung B2B.
Okay, und wir reden hier über eine Reise von 2 Jahren mit eben diesem Pivot und vielen anderen Veränderungen sicherlich. Mhm. Was sind denn in dieser Zeit die wichtigsten Produkte und Lösungen geworden? Womit geht ihr aktuell in den Markt?
Ja, momentan ist der größte Fokus auf diesen Hiring Use Case, also diesen ersten Use Case, den ich beschrieben habe. Hier geht es wirklich darum, einerseits die Kategorisierung, also das ist ja die Kerntechnologie dahinter, aktuell zu halten, dass man eben versteht, welche Rollen gibt es, was sind die Anforderungen für die verschiedenen Rollen. Und basierend darauf und eben dadurch, dass wir eben Fragen für die einzelnen relevanten Kategorien erstellen, haben wir jetzt eine Technologie entwickelt oder ein Produkt basierend darauf entwickelt, womit man sehr schnell sogenannte Skill-Tests erstellen kann. Also zum Screening gedachte Tests für Bewerber, um sehr schnell zu erfassen, mit wem macht es Sinn, Interviews zu führen und mit wem nicht. Also im Prinzip so dieses Screening, so dieses, ich sag mal, etwas altbackene CV-Screening. Man schaut sich ein CV an und sagt dann, okay, den interviewe ich oder die interviewe ich oder nicht. Dass man das sozusagen mit, oder ich sag mal, den Fokus ändert und das viel skillorientierter macht und sich überlegt, okay, hat derjenige die Fähigkeiten wirklich ja oder nein oder steht das wirklich nur im CV? Also das ist jetzt das ist das Produkt, worauf wir uns momentan sehr fokussieren. Nichtsdestotrotz, wir haben auch noch das und das nennen wir Skillfill Evaluate, dieses erste Produkt. Und das zweite Produkt nennen wir Skillfill Enterprise. Hier geht's wirklich um Skill Gap Analysen. Also von der ganzen Belegschaft, wenn jetzt ein Unternehmen dabei ist zu skalieren und Datenteams aufzubauen. Und sich dann die Frage stellt, okay, welche Fähigkeiten fehlen denn noch im Datenteam selber zum Beispiel, aber auch in der gesamten Belegschaft, dass man auf Augenhöhe mit dem Datenteam dann reden kann, damit eben die Implementierung der Datenstrategie auch erfolgreich erfolgen kann danach. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, also das ist Skillful Enterprise, das ist das zweite Produkt.
Das ist Enterprise dann. Wenn man da so naiv daran geht, denkt man sich, okay, das ist ein Wiki am Anfang gewesen mit diesen Kategorien und so weiter und so fort. Aber dann musstet ihr ja anscheinend schnell auch weiter denken, größer denken, Richtung Technologie und Softwarelösung. Also das ist ja das, was du jetzt gerade wahrscheinlich beschreibst. Mhm. Weil wie sonst kann man das Assessment wirklich skaliert umsetzen, ne?
Absolut. Also das eine ist eben die Technologie zu bauen. Das andere ist, ich würde mal sagen, in Use Cases zu denken und zu überlegen, okay, was ist dann wirklich am Markt, was sieht der Nutzer dann letztlich? Ja, das ist dann natürlich die Abstraktion oder das Level zwischen Technologie und Produkt. Und dort hatten wir dann eben auch einfach, ja, sehr, sehr schnell gemerkt, dass man die Technologie vor allem, also beim Hiring Case jetzt, sehr gut positionieren kann im Upper Funnel. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, so um dieses erste Filtering, was ich gerade ein bisschen angedeutet habe, momentan funktioniert es häufig über CV-Screening und das ist fehlerbehaftet, beziehungsweise selbst Datenexperten selber, die wirklich viel Erfahrung haben, wenn man jetzt nicht exakt für die gleiche Stelle, in der man selber Erfahrung hat, Leute einstellt, dann wird es schon schwierig, genau zu verstehen, ob derjenige der Richtige ist, ja oder nein. Es gibt natürlich viele Leute, die haben, ich sag mal, einen Hintergrund, ich habe jetzt selber auch keinen Datenanalysten-Hintergrund oder damals gab es auch das Studium so Data Science noch wirklich gar nicht. Das heißt, es gibt Leute, die haben Ingenieurs-Hintergrund, es gibt Leute, die haben Mathematik-Hintergrund, es gibt Leute, die haben BWL-Hintergrund und all das macht es eben so komplex. Und das war damals eben der sehr wichtige Gedanke, okay, Technologie, wir wissen, was wir im Kern entwickelt haben und jetzt müssen wir überlegen, was kann man damit machen, wirklich auf Use-Case-Basis, ja, und das waren dann eben die nächsten Schritte, genau zu verstehen, okay, was für ein Kernproblem lösen wir denn dann beim Kunden? Und so haben wir eben auch diesen Hiring-Use-Case, den ich beschrieben habe, eben sehr im Upper Funnel positioniert ist und sagen jetzt, okay, wir sind jetzt die Experten, wirklich sehr, sehr schnell zu erkennen, ob jemand grundsätzlich für eine Stelle geeignet ist, ja oder nein. Und danach findet okay. eben, danach findet dann, und das ist nochmal so die Abgrenzung, danach finden nochmal die Interviews statt, wo man wirklich die Person live sieht und dann eben auch sieht, wie jemand denkt, wie jemand das Problem wirklich löst. Das ist dann aber momentan, sag ich mal, die Abgrenzung, da kümmern wir uns dann nicht drum, sondern da kommt die Fachabteilung ins Spiel.
Und jetzt mal zum Vergleich, CV-Screening wäre einfach so eine Art Match von Keywords und so, der da gemacht wird, oder? Also wenn man jetzt da an Technologie denkt, was schon typischerweise eingesetzt wird, ist einfach nur, um schnell automatisiert aus der ganzen Fülle an Bewerbungen diejenigen rauszufiltern, die vielversprechend sind oder auch nicht vielversprechend sind, schnell auszusortieren, dass man da schon mal so bestimmte Dinge automatisch scannt. Das ist das, was schon sowieso lange gemacht wird und was du auch siehst unter CV-Scanning.
Also genau,
was, aber nicht also, das ist, was ihr macht, ne?
Also genau, das ist schon, also genau das machen wir eben nicht, weil wir einfach sagen, okay, es gibt diese Systeme, das ist meistens Keyword-basiert. Ja. Und was heißt denn, wenn ich reinschreibe, ich kann Python? Was heißt das genau? Also das heißt eigentlich nichts, ich kann es oder ich kann es nicht. Das heißt, bei uns geht es viel mehr darum zu verstehen, okay, nicht jemand kann Python oder jemand kann nicht Python, sondern sehr, sehr schnell zu verstehen, okay, wo liegt er zwischen dieser 0 und 1, wo liegt denn dieser Mensch, bevor man wirklich überhaupt in die Interviews geht. Und das kann man unserer Meinung nach eben nicht rein mit CVs erledigen.
Ja, und wie läuft das dann ab? Konkret, also Tests in irgendeiner Form, standardisiert, und dann können da die Kunden, und wer sind die Kunden genau, die Bewerber da reinschleusen in diese Tests?
Genau, also erste Frage, dann erstmal, das, also beim Produkt sieht es eben so aus, dass wenn eine neue Stelle erstellt wird, geben wir ein Interface an die Hand, basierend auf einigen Angaben des Hiring Managers, also zum Beispiel, ich suche einen Datenanalysten, der Datenanalyst soll zusammenarbeiten mit dem Marketing-Team, der Datenanalyst soll eine Seniorität von mindestens 5 Jahren haben, also einige solche Input-Daten empfehlen wir basierend auf unserem dahinterliegenden oder der dahinterliegenden Technologie, wir nennen es auch Skill Graph, geben wir eine Empfehlung für die Skill-Kategorien ab, die in einem Skill-Test eben abgefragt werden sollten. Und dann erlauben wir auch den Hiring Manager eben diese Empfehlung nochmal zu tweaken. Also wenn er der Meinung ist, okay, für die konkrete Stelle brauche ich jemanden, der ist ein Experte für Time Series Analysis, dann kann man noch die Skill-Kategorie Time Series Analysis schnell mit hinzuwählen. Wenn man jetzt sagt, Datenvisualisierung ist für diese Position überhaupt kein Thema, dann kann man die wieder rausnehmen. Also dieses letzte Tweaking, dass eben die Anforderungen der Stelle genau abgebildet werden, geschieht dann nochmal durch den Hiring Manager. Und basierend auf diesen ganzen Angaben können wir dann eben maßgeschneiderten Skill-Test erstellen. Ja, und der wird eben generiert und der kann dann eben, dann übernehmen in der Regel wieder die Recruiter, die schicken das eben raus an die Kandidaten und die Testresultate laufen wieder rein und dann haben sowohl Recruiter als auch Hiring Manager eine Entscheidungsbasis, wen nehme ich in die Interviews. Also das so ein bisschen zum Produktablauf. Die andere Frage zu den Kunden gibt, ich würde sagen, drei große Gruppen. Also einerseits wirklich große Startups, und wir fokussieren uns auf Europa momentan, also große Startups, die grundsätzlich datenbasiert sind, also deren Geschäftsmodell einfach auf Daten basieren schon. Die sind meist weit fortgeschritten. Also erstmal der Bedarf an natürlich Data Scientists ist sehr hoch. Die haben sehr gutes Verständnis davon, was Data Scientists sind, was sie brauchen. Und sind auch meistens in Metropolregionen gelegen, also in großen Städten, wo auch wirklich die Leute hinziehen möchten, wo man davon ausgehen kann, dass es dort auch viele Bewerber gibt. Und dann wird dann Schuh draus, weil wir uns eben auf diesen Upper Funnel fokussieren. Also das ist sicherlich auch gerade für diesen Hiring Use Case, ist das unsere beste Zielgruppe, auf die wir uns fokussieren. Eine andere Zielgruppe sind dann auch grundsätzlich große Unternehmen, die, ich würde das mal beschreiben, die eben ja nicht grundsätzlich auf Daten basieren, die eben auf Geschäftsmodellen basieren, die nichts erstmal konkret oder auf den ersten Blick mit Daten zu tun haben, die aber wissen, dass sie auf Daten sitzen und Daten sehr, sehr wichtig sind und sich dann jetzt eben die Frage stellen, was machen wir denn damit? Also große Unternehmen, ich sag mal aus alten Industrien, die in dieser digitalen Transformation stecken, die natürlich auch schon längst erkannt haben, Daten sind wichtig und die ihre Datenteams aufgebaut haben. Das ist so ein zweiter Fokus von uns. Und als dritter Fokus sind da noch insgesamt, ich sag mal, Klein- und Mittelständler oder ein bisschen größer auch, aber die eben nicht zu den größten Unternehmen gehören, die, und da sehen wir häufig noch einfach den Trend, dass so diese Datenverarbeitung damit erst angefangen wird oder die wird erst skaliert. Wurde vor kurzem angefangen, nehmen wir mal ein kleines Startup, was jetzt irgendwie 4, 5 Data Scientists hat, ist noch kein optimaler Kunde für uns, aber wenn die dann anfangen zu wachsen und wirklich eine größere Finanzierung bekommen, dann fängt es eben an, so dieses Denken, okay, wie kann man jetzt mit Prozessen im Hiring oder auch in der Weiterbildung, wie kann man jetzt das eigene Unternehmen weiter optimieren in dem Bereich? Und das wäre dann so eine dritte Gruppe, die quasi auf dem Weg hin zu einem größeren Unternehmen sind oder die eben auf sehr viel Daten sitzen und wissen einfach, okay, die digitale Transformation ist extremst wichtig und wir müssen über kurz oder lang uns des Themas Datenkompetenz oder insgesamt, wie verwendet man Daten im Unternehmen, muss man sich annehmen. Und das sind so die drei großen Zielgruppen für uns.
Okay, das ist dann so eine Art Assessment as a Service, wenn wir das mal so verstehen. Wie lange dauert das, also diese Tests typischerweise?
Typischerweise, und da muss man so ein bisschen unterscheiden, also es gibt eigentlich, und da wieder in Use Cases denken, also eben bei dem Use Case vom Hiring, das ist ziemlich straightforward. Das sind um die 30 Minuten in der Regel oder zwischen 30 und 45 Minuten die Tests. Es basiert ja auf den Eingaben des Managers, also auf den Anforderungen der Stelle. Das heißt, man kann das sehr konkret umreißen und wir limitieren das dann auch, weil wir auch nicht möchten, dass die Tests zu lang werden. Dann gibt es wieder Probleme, weil die Bewerber sich denken, okay, ich werde jetzt nicht hier 2 Stunden lang sitzen und irgendwelche Tests ausfüllen. Also da gibt es einfach so eine typische Zeit, die auch angenommen wird von Bewerbern und mit denen auch die Unternehmen eben rechnen und das als normal empfinden. Und das ist so im Bereich 30 bis 45 Minuten. Wenn man jetzt den anderen Use Case betrachtet, dass man wirklich überlegt, okay, wo sind Skill Gaps, wo sind Kompetenzlücken im Unternehmen, dann ist das ein bisschen anders. Das hängt auch einfach mit dem Use Case zusammen. Wir screenen die Leute dann deutlich breiter. Die Tests werden deutlich breiter. Wir screenen die Leute dann eben nicht explizit nur nach ganz bestimmten Anforderungen, sondern eben über die gesamte Breite, weil wir ja eben auch die Schwächen abdecken oder aufdecken wollen, ja, und da werden die Tests dann teilweise ein bisschen länger und da geht es dann auch Richtung 90 Minuten, aber hängt auch ein bisschen vom Unternehmen ab, weil die natürlich auch, zum Beispiel es gibt Unternehmen, die sagen sich auch, Machine Learning ist ein schönes Buzzword, aber brauchen wir konkret nicht, dann würden wir, kann man sich das so überlegen, aus unserem Skill-Graphen würden wir so den Batzen Machine Learning einfach rausnehmen aus dem Assessment, ja, und würden das momentan nicht weiter betrachten.
Also sehr modularisiert und man kann das im Grunde sehr individuell abstimmen mit diesem Skillgraphen, den ihr entwickelt habt. Okay, das ist eine Technologie dahinter, eine Softwarelösung, aber was ist mit dem Content eigentlich? Woher kommt der? Habt ihr den komplett selbst erstellt? Also es müssen ja dabei ganz viele verschiedene Dinge abgefragt werden.
Genau, aber den Content erstellen wir auch. Erstellen wir selber, haben noch extra Leute eingestellt und auch in der Anfangszeit war es eben so, dass Benjamin und ich eben diese unterschiedlichen Hintergründe haben, einmal aus Data Science und einmal aus Datenanalyse kommen, haben wir eben diesen Grundstein selber damals gelegt und haben jetzt eben auch noch weitere Leute eingestellt, die uns dabei unterstützen, mit Expertenwissen in den einzelnen Bereichen noch wirklich auch die Fragen zu erstellen.
Und was ist das für Content? Muss ich auch programmieren? Habt ihr so eine Coding-Umgebung?
Momentan ist es so, dass wir uns auf Multiple Choice fokussieren. Also die Fragen, die wir haben, sind Multiple-Choice-Fragen. Aber das, was du genannt hast, ist gerade in der Product Roadmap. Dann geht es mehr Richtung Freitext und auch eben Coding-Umgebung, also IDE, dass man eben auch in so einer Coding-Umgebung auch wirklich Code schreiben kann. Und dann kommen eben noch die Themen hinzu, dass man das automatisch auswertet und so weiter und so fort. Aber das ist gerade so ein bisschen Zukunftsmusik und in der aktuellen
Zukunft. Roadmap, ja. Okay, weil man eben wahrscheinlich eben nicht alles in einen Multiple-Choice gießen kann, gerade wenn es sehr technisch wird, schwierig, ne?
Ja, absolut. Also ich würde auch, das ist so ein bisschen die Limitierung, die ich vorhin angesprochen hatte. Es gibt so den Upper Funnel und den Mid- oder Lower Funnel. Im Upper Funnel, den kann man auch sehr, sehr gut mit Multiple-Choice-Fragen abdecken, weil man wirklich eine erste Idee dafür kriegen möchte, Kann derjenige Mensch grundsätzlich diese Stelle ausüben, ja oder nein? Und danach geht es eben um Details und da wird es eben danach wichtig, wirklich konkrete Aufgabenstellungen, die auch länger sind, ja, dass man wirklich irgendwie eine halbe Stunde Zeit gibt, sich reinzudenken, die Aufgabe zu lösen, dass man im Interview auch live nochmal nachfragt, okay, warum hast du das so gemacht, warum hast du es nicht anders gemacht? Also da ist ja auch diese Interaktion, die dann stattfindet, hat auch eben einen extremen Wert. Und aber das wären so die, ich sag mal so die feinen Unterschiede. Je nachdem, hat man 100 Kandidaten zu bewerten, dann wird man ja keine 100 Interviews machen mit jeweils einer Stunde, um diese Unterschiede zu erkennen. Deswegen Upper Funnel dann eben eher Multiple Choice. Und je mehr man da hingeht, dass man nur noch, ich sag mal, 10 oder 15 Leute übrig hat im Prozess, desto interessanter wird es natürlich auch wirklich in konkrete Coding-Aufgaben zu gehen.
Ja, aber das macht ihr dann nicht mehr, ne?
Das machen wir momentan, also da ist momentan die Limitierung und das ist dann die Roadmap und das werden wir dann in den nächsten Quartalen entwickeln.
Ach so, aber da wollt ihr auch hin, weil das ist ja interessant, denn dort wird es ja dann auch sehr domänenspezifisch, das heißt, ich muss sehr viel Detailwissen einbauen in die Fragen, ne? Also das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet. Der erste Schritt ist ja eher so aussortieren, wer passt nicht und dann wer passt. Und das ist dann wirklich schon die ganz kleine Auswahl, finale Interviews, finale Gespräche schon fast.
Absolut, ja, absolut. Und ich kann die Frage noch nicht 100% beantworten, wie wir das dann lösen werden. Also wir sind gerade dabei, eben die Lösung genauer zu definieren. Aber was man natürlich auch passieren kann, ist, dass man, also man kann ja auch eine Infrastruktur bereitstellen, ja, dass man im Prinzip diese Fragen intern immer noch intern sich im Unternehmen entwickeln kann, aber eine Infrastruktur bereitstellt, dass es eben dann aus einem Guss eben dieses ganze Assessment passiert und dass man nicht mehr, jetzt so salopp gesagt, in einer Excel Daten schickt per E-Mail und dann kriegt man die Lösung irgendwie in einer Word-Datei zurückgeschickt. Also da gibt es natürlich auch verschiedene Alternativen, wie man das dann lösen kann.
Okay, also dann für den späteren Teil im Funnel nicht mehr den Content bereitstellen, sondern eher die Infrastruktur, weil der Content, das ist ja unendlich dann. Das ist fast nicht machbar. Plus als Startup muss man sich auch fokussieren.
Genau.
Das heißt also, ne, erstmal dieses Assessment as a Service gut machen, das ist ja schon mal eine große Aufgabe und dann mit dieser Technologie weitergehen im Funnel, aber jetzt nicht wahrscheinlich quasi Recruiter überflüssig machen, Recruiterinnen überflüssig machen oder HR-Abteilungen überflüssig machen, weil die immer noch mit dem Domänenwissen natürlich etc. die Feinjustierung, die finalen Gespräche wahrscheinlich durchführen werden, aber dann gerne in Skillfill sozusagen.
Ja, also ich glaube grundsätzlich Leute dort zu ersetzen, das ist sicherlich auch nicht das Ziel, das ist wirklich eine Ergänzung. Also Fachabteilungen werden immer die letzte Entscheidung dann auch einfach treffen. Man möchte mit den Menschen auch ja wirklich konkret reden. Die Frage ist einfach nur, wie viele Leute möchte man im Hiring-Prozess haben, dass man sich eben, man kann ja 20, 30 Leute interviewen, was schon sehr zeitintensiv wird und das ganze Team dann auch Arbeit kostet, auch diese, ich sag mal, diese Use Cases zu erstellen, dann die Use Cases nochmal durchzugehen durch die Lösung, in die Interviews zu gehen. Und da möchten wir, und da ist einfach die ganze Denke. Deswegen, auch wenn ich die Lösung momentan, es ist in der Roadmap, ich kann noch nicht 100% verraten, wie wir es dann machen werden, eben Mid- und Lower Funnel. Aber da geht der Gedankengang hin, dass man das eben so insoweit optimiert, dass man am Ende sagen kann, okay, wir haben jetzt den Besten eingestellt. Und auch HR wird immer eine Rolle spielen, definitiv. Es gibt natürlich nochmal Soft Skills, welche Motivation ist dahinter, warum bewirbt sich jemand? Das sind alles so Sachen, die meiner Meinung nach auch sehr, sehr schwer automatisierbar sind. Es gibt auch Lösungen in dem Feld, die gerade entwickelt werden. Und da bin ich ein bisschen skeptisch, weil das dann doch immer letztlich darum geht, wer ist dieser Mensch dahinter? Ja, also man kann das ein Stück weit schon automatisieren und versuchen, das in Zahlen zu packen und fix auszuwerten. Aber ein Stück weit wird es ja immer auch solche Interviews geben und zwar berechtigterweise. Und deswegen möchten wir diese Interviews per se, also sowohl von der HR-Seite aus als auch von der Fachabteilung aus, nicht per se ersetzen, aber diesen Prozess so verschlanken, dass man sich auf die potenziell allerbesten fokussieren kann, dass das Unternehmen mit möglichst wenig Aufwand dann die besten Leute einstellt.
Ja, ist es denn auch so, dass viele Unternehmen diesen Luxus haben, aussortieren zu können? Also ich meine, klar, es gibt auch immer schlechte Bewerberinnen immer wieder, aber wir hören ja auch diesen großen War of Talents, diesen großen Mangel gerade im Datenbereich, dass Unternehmen froh sein können, wenn überhaupt ausreichend Bewerbungen reinkommen. Aber das siehst du eher nicht als beschränkendes Mittel.
Also beschränkend schon in dem Sinne, als dass natürlich kann man jetzt nicht komplett in den Markt gehen und wenn man jetzt mit einem Unternehmen redet, was vielleicht 10 Bewerber hat oder 5 Bewerber hat, ist das kein optimaler Use Case. Also dahingehend ja. Schon, aber etwas, was du vorhin erwähnt hast, ist wichtig, einfach Fokus als Startup, absoluter Fokus, und deswegen ist auch so die Zielgruppe, die ich vorhin erklärt habe oder angeschnitten habe, ja. Es gibt natürlich einfach einen sehr starken Fokus darauf, wo bewerben sich Leute momentan, ja, das sind ja. Eben vor allem einfach ganz bekannte große Firmen, die haben ihre 100, 150 Bewerber pro Stelle, wenn nicht noch mehr, und dann eben in Regionen, wo man weiß, die Leute ziehen dort einfach hin, die Leute möchten dorthin nach der Uni. Dann gibt es auch, man könnte natürlich noch mal mehr ins Detail gehen, natürlich je mehr Junior eine Stelle ist, desto mehr Bewerber sind tendenziell im Bewerbungsprozess. Also das sind alles Gedanken, die wir machen, die wir uns machen, und da geht es natürlich so um Product Market Fit, und da müssen man jetzt als, oder das ist unsere Aufgabe, das eben genau zu verstehen. Aber es wäre eh vermessen zu sagen, wir gehen in den Markt und haben eine Lösung, die für alle im Markt irgendwie von Absolut. Tag 1 an passend ist. Und ja. Und das ist dann eben, also wir unterscheiden da schon ganz klar, okay, das ist der Markteintritt, wir wissen, worauf wir uns fokussieren, und haben auch gleichzeitig so diese Denke, wo geht's später in der Zukunft hin? Und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiges Stichwort. Natürlich ist die Situation gerade so, dass es wirklich diesen War of Talent gibt, auch gerade in den Positionen Datenanalyst und Data Science. Man darf aber nicht vergessen, dass die Unis auch zunehmend, oder es gibt Bootcamps, es gibt Unis, die mittlerweile Data Science Studiengänge anbieten. Das heißt, die Situation kann sich in ein paar Jahren wieder ändern. Und das ist ja das Interessante in dem Feld. Man darf auch nicht vergessen, dass sich durch die Wandlung im Feld selber auch vieles ändert, in der Hinsicht, dass es werden natürlich viele neue Tools entwickelt. Das heißt, Excel, ja, ist immer noch irgendwo Standard, aber es werden neue Tools entwickelt, wo man dann auch sagen kann, okay, die Fähigkeiten, die man braucht, um so eine Stelle auszufüllen, wird in Zukunft teilweise, braucht man eben nicht mehr dieses Maß an Fähigkeiten oder dieses Breite an Fähigkeiten, wodurch natürlich auch der Talentpool dann oder die verfügbaren Talente im Markt dann wiederum größer werden. Ja? Also da gibt es ein paar Trends, und ich sehe das in der Zukunft positiv und eben diesen War of Talent dann nicht mehr so beschränkend, wie es jetzt ist.
Ja, okay, aber logisch, du hattest die Zielgruppe angeschnitten, es müssen Unternehmen und dort auch Stellen sein, wo es viele Bewerbungen gibt, typischerweise also eher nicht der Mittelstand und auch typischerweise nicht so seniorige Positionen, sowas wie jetzt ein Head of Data Science, ja gut, wie viele Bewerbungen kriegst du da rein, selbst als großes Unternehmen vielleicht 10 oder so, je nach, ne, je nach Brand, je nach Arbeitgebermarke. Aber das sehe ich schon als eine sehr große Herausforderung für bestimmte Positionen. Gibt es einfach selbst bei großen Unternehmen relativ wenige Bewerberinnen.
Absolut, definitiv. Also bei Head of Data Science würde ich es auch unterstreichen. Ja. Und ansonsten bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Aber das ist ja, oder anders gesagt, wir haben dadurch, dass wir noch das andere Produkt Enterprise haben, haben wir sozusagen wiederum eine Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, die auf dem Weg sind, eben die möchten datengetriebener werden. Und dort würden wir eher intern die Belegschaft durchscreenen, weil man natürlich auch dadurch, dass man eben Stärken und Schwächen versteht, dann viel gezielter wieder einstellen kann. Und gerade wenn es ein War of Talent gibt, wird es ja noch umso wichtiger, dass dann eben, wenn man jemanden einstellt, dass das sitzt. Und ja. Genau, dass wir dann sozusagen, wenn kleine und mittelständische Unternehmen nicht genug Bewerber haben, das ist, also ich würde wirklich sagen, das ist normal, das ist momentan unser Fokus, da ist einfach eine gewisse Limitierung. Da würde ich an der Stelle auch sagen, da gibt's andere Beratungen oder Lösungsanbieter, die da einfach besser passen würden. Aber eben diesen ersten Schritt zu machen und zu sagen, okay, ihr habt Stärken und Schwächen in dem Bereich, das basierend darauf können wir eine Empfehlung geben und sagen, okay, beim Einstellen sollt ihr vor allem auf diese und diese Fähigkeiten achten. Das ist dann natürlich etwas, was auch kleine und mittelständische Unternehmen mitnehmen können. Und dann würde ich aber auch ganz klar die Empfehlung geben, okay, da muss man einfach mit einem Headhunter zusammen oder mit anderen Lösungen, wo es mehr Richtung Sourcing geht, und das ist ja nicht unser Gebiet. Also wir sourcen die Leute nicht, ja. Also das ist nicht das, was wir machen.
Und bei diesem internen Screening, die zweite Lösung von euch, Enterprise, da wäre es jetzt auch naheliegend, dann Content anzubieten, also nicht nur herauszufinden, was fehlt, die Lücken festzustellen, sondern dann auch vorzugeben, weil das war ja auch eure Idee am Anfang, was ist da draußen vorhanden für euch, möglichst personalisiert, also nicht den Content selber erstellen, sondern eher zu kurieren, was es da draußen gibt und daraus dann eine Art Learning Journey zu bauen. Mhm. Ist das etwas, was irgendwie auch bei euch auf der Roadmap ist oder jetzt schon angedacht ist?
Ja, also angedacht, ich meine, im Kopf hat man es. Wobei man auch sagen muss, es gibt natürlich in dem Markt auch schon einfach Anbieter, also einfach per se. Jetzt ist die Frage, ob dieser Nutzen, dass man den Content, den es bereits dann irgendwie gibt, wenn man den zusammenführt, ob der Nutzen, wenn man eine Technologie drüber legt und sagt, okay, das ist jetzt dein individueller Entwicklungspfad, ob der Nutzen dafür sehr groß ist oder nicht. In gewissermaßen ist natürlich auch das, also anders gesagt, reicht es aus, eine Schwäche aufzuzeigen bei jemandem und kann man dann basierend darauf selber die Entscheidung treffen, was man lernt? Ja oder nein? Ja. Also ist der Markt so undurchsichtig an Weiterbildung, dass man danach wirklich verloren ist und nicht weiß, was man machen soll? Ich glaube, das ist hier so eine Kernfrage, wo ich die Antwort ist eine schwierige Antwort, kann ich nicht mit einem klaren Ja beantworten momentan. Und wir beobachten das. Also ich glaube sicherlich, das ist ein Feld, es ist dynamisch, es ist, glaube ich, bei größeren Unternehmen, wenn jetzt auch ein Riesenangebot vielleicht auch in internen Weiterbildung ist, dass man anfängt zu priorisieren und zu überlegen, okay, bringt mir das mehr als das, ist es wahrscheinlich nochmal eine andere Situation. In kleineren Unternehmen, wo vielleicht auch die Lernbudgets nicht so groß sind, die Leute kreieren einfach in der privaten Zeit mit ihrem privaten Account ein edX-Account oder Coursera-Account und lernen dann selber. Ich glaube, da muss man wirklich nochmal im Einzelfall dann schauen, ob so eine Technologie Sinn macht. Momentan fokussieren wir uns da nicht drauf, die Kreierung des Contents hinsichtlich des Lernens. Das ist kein Fokus von uns. Aus dem Grund, den ich angesprochen habe, es gibt bereits Marktteilnehmer, da möchten wir das Rad auch nicht neu erfinden. Wohlgleich eben ist die Fragestellung, entwickeln wir eine Technologie, die eben darüber liegt und das eben dann ja einfach diesen individuellen Entwicklungspfad noch entwickelt. Das ist etwas, was wir da noch nicht beantwortet haben.
Okay, also dein früherer Arbeitgeber LinkedIn wäre da ja auch aktiv. Da kann man ja auch Content sich reinziehen zu allen möglichen Themen.
Ja, LinkedIn richtig. Das war ja vor allem durch die Akquisition mit lynda.com. Ja.
So, ne? Ja, was würdest du denn sagen, ist das Wertvollste bei euch? Ist es die Technologie oder der Content? Also ich meine mit Content die Fragen, die ihr dort und die Tests, die ihr dort umgesetzt habt.
Auf lange Sicht gesehen die Technologie, weil die Technologie einfach sehr viele Use Cases hat, die man dann abdecken kann und man natürlich in andere Bereiche gehen kann. Ich meine, jetzt reden wir über Daten, oder über das Feld Data Science und Analytics, um das mal zusammenfassend zu sagen. Und die Fragen momentan sind die auch sehr, sehr wichtig. Klar, die entwickeln wir selber, die sind extrem wichtig, weil wir die natürlich auch brauchen für unseren Use Case. Aber was passieren wird in der Zukunft, in unserer Vision, ist es auch nicht nur uns auf Daten zu konzentrieren, sondern wenn man das jetzt weiterdenkt, Future Trends zu antizipieren, also man sieht dann, okay, es gibt, welche Jobs wird es in 5 Jahren geben, die es jetzt vielleicht noch nicht gibt, dann ist natürlich mit einer Technologie wie unserer, dass man eben es schafft, sehr schnell neue Felder zu kategorisieren, möglichst zu standardisieren und daraus eben diese Hiring- und Teamoptimierungs-Use-Cases zu bauen, das wird dann nicht nur auf Daten sich beschränken. Und deswegen würde ich die Frage so beantworten, dass die Technologie dahinter das Wertvollere ist, weil man dann eben auch sehr leicht auf andere Bereiche über kurz oder lang dann gehen kann. Und das wird dann unser Ziel sein.
Okay, das ist sehr spannend. Und natürlich so aus Investorensicht dann sieht man, Total Addressable Market, da kann man ganz viel Vision drin sehen dann. Also so kann man das auch gut dann in Pitch-Decks dann wahrscheinlich verpacken. Aber vielleicht sagst du da nochmal den Stand später erst. Mhm. Wir sind ja noch hier wirklich thematisch bei euch drin im Fokus jetzt, was ihr da genau macht, so, ne? Mhm. Und was ich da vielleicht noch konkreter verstehen möchte, vielleicht hast du auch Beispiele jetzt zu diesem Use Case oder zu den beiden Use Cases gerne.
Ja, klar. Also ich glaube, ich sag mal, evaluate, so diese Hiring Use Cases ist deutlich, deutlich leichter und deutlich konkreter. Dort kann ich ein aktuelles Beispiel nehmen, ein europäisches, großes europäisches Startup, was in einer Großstadt angesiedelt ist und so um die 100 bis 150 Bewerber pro Stelle hat. Dort helfen wir eben in diesem ersten Schritt. Das heißt, was das Unternehmen gemacht hat oder was der Kunde gemacht hat, ist, die machen eine klare Unterscheidung zwischen Senior-Stellen, absolute Spezialistenstellen. Man weiß, man braucht Fähigkeiten, Machine Learning in genau diesem Feld. Das sind Spezialistenstellen, da gibt es auch gar nicht so viele Bewerber drauf. Das wird jetzt erstmal ausgeklammert. Aber ganz konkret eben auf die Junior- und Mid-Level-Stellen im Unternehmen, den Bereich decken wir ab. Das heißt, wir haben es zusammen mit dem Kunden so gemacht, dass wir eben verschiedene Stellenbeschreibungen entwickelt haben, wo wir wissen, okay, das ist der Kern der Leute, die ständig eingestellt werden, und zwar das ganze Jahr über, haben das eben runtergebröselt in 3, 4 verschiedene Profile, und für diese 3, 4 verschiedene Profile wird das ganze Jahr über einfach Kandidaten werden dort gescreent einfach, ja. Und das hilft dann eben bei diesem allerersten Filter, woraufhin dann die HR-Abteilung danach eben eine sehr leichte Entscheidung treffen kann und sagen kann, okay, von diesen 100 bis 150 Bewerbungen pro Woche haben wir jetzt die 20 besten rausgefiltert. Wir müssen momentan 4 Leute einstellen. Und dann kann man das natürlich gut in die Fachabteilung verteilen und letztlich eben streamline, dass man immer genug gute Bewerber einfach hat in der Pipeline und das eben zentralisiert, ja, und das ist ein konkreter Use Case, zum Beispiel bei Evaluate. Ein konkreter Use Case bei Enterprise, würde ich meinen aktuellen Fall nehmen, von einem kleineren Startup aus Deutschland. Dort ging es darum, dass ich sag mal, Data Science Team war traditionell eher ein Business Intelligence Team, also es ging viel mehr um die Zusammenarbeit mit Commercial Teams, um Reporting-Erstellung, und das Team möchte jetzt sich breiter aufstellen und wollte nun auch, oder das Management hat auch Machine Learning Use Cases durchgesprochen und sieht dort einen Nutzen. Und dann war eben die Frage, okay, können wir mit dem Team, was wir jetzt bereits schon haben, haben wir ein gewisses Wissen in bestimmten Teilbereichen von Machine Learning bereits, ja oder nein? Oder müssen wir uns darauf fokussieren, eben einfach das von außen nochmal reinzubringen, um komplett neue Leute einzustellen? Also das war ein Use Case, wo wir dann gesagt haben, okay, wir screenen das Team durch, sehr explizit mit dem Fokus Machine Learning, um zu sehen, ob es da bereits ein gewisses Wissen gibt, macht es Sinn, Teile der Belegschaft weiterzuentwickeln mit bestimmten Kursen, oder macht es wirklich Sinn, 2, 3 Leute einzustellen in dem Bereich, damit man wirklich dann spitze ist. Und selbst wenn man die einstellt, also auch das Thema, ich sag mal, das Thema Matching von Leuten, dass man wirklich sieht, okay, derjenige ist deutlich weiter im Machine Learning, wenn jetzt jemand neu eingestellt wird, kann er sich im Schatten dieses neuen Mitarbeiters dann in dem Bereich auch weiterentwickeln. Ja, also im Prinzip ging es wirklich darum, um die Beantwortung, inwieweit oder welche Strategie will das Unternehmen fahren, wie viele Leute sollen eingestellt werden, mit welchen Fähigkeiten und wie sollen die Leute, die bereits im Team sind, weitergebildet werden. Mhm. Das ist ein spannender Case, weil man natürlich dann auch bei den Einstellungen, wie du gesagt hast, es gibt ein War of Talent, und was hier passiert ist, dadurch, dass man das Team besser versteht, kann man natürlich auch besser verstehen, wo sind Stärken und Schwächen, worauf soll ich mich beim Hiring konzentrieren. Und wenn man dann nicht mehr, wie es häufig gang und gäbe ist, einfach nur eine Liste an Must-Have-Anforderungen hat, also ja, 5 Jahre Erfahrung darin, kann man vielleicht besser verstehen und sagen, okay, das ist nice to have, weil wir schon Leute haben in dem Bereich, die sich ein bisschen auskennen. Dort haben wir nicht so eine Schwäche im Team. Lass uns das lieber als nice to have definieren. Und dann wird es natürlich auch wieder interessant, weil man natürlich auch den Talentpool dann erweitert und nicht mehr nur noch auf Leute fokussiert, die eigentlich alles mitbringen müssen. Ja, also so diese eierlegende Wollmilchsau, die es dann ja quasi nicht gibt, wo dann alle Unternehmen versuchen, die gleichen Leute quasi abzugreifen. Aber braucht man eben Leute mit allen Fähigkeiten? Das Feld ist eben sehr, sehr breit und das hilft eben auch nochmal einfach zu verstehen, okay, das ist das Profil, was wir wirklich einstellen müssen.
Ja, also wir reden eigentlich immer über Teams und nicht über Unicorns, ne, die alles können. Im Normalfall. Genau, ja. Also gerade bei etwas größeren Unternehmen, klar, kleines Startup kann sich den Luxus ja gar nicht erlauben und braucht am Anfang zum Beispiel Data Scientists, die auch Engineering können, so als ein Beispiel, ne? Aber ich finde das super spannend, was du gerade gesagt hast, weil das nochmal dieses große Problem aufmacht, Upskilling versus Hiring. Na, das ist ja so eine große Frage eigentlich, die bestehenden Leute in diese Position hinein educaten oder halt von außen neue Leute reinholen oder sogar nicht nur Upskilling, sondern Reskilling, ne? Dass man aus benachbarten Abteilungen vielleicht jemanden dann in diese Position hineinbringen kann. Das könnte man ja auch mit euch herausfinden, so ja, du hast eigentlich schon zwei von vier Sachen ganz okay drauf, die anderen beiden könntest du dir noch aneignen. Da geben wir dir jetzt nicht den Content, aber allein das zu wissen ist ja schon viel wert.
Absolut, genau. Also auch diese, was du gesagt hast, so dieser Unterschied zwischen Upskilling und Reskilling ist das ist in der Zukunft wird zunehmend wichtiger noch, weil ich auch glaube, dass nicht alle Stellen gedeckt werden können durch Leute extern. Also es gibt eben verschiedene Trends. Auch was ich vorhin gesagt hatte, eben, dass es werden auch neue Technologien entwickelt, die sicherlich die Arbeit auch leichter machen. Das spielt da auch nochmal eine Rolle, weil ich glaube, in der Zukunft wird es auch häufig so sein, dass Leute die Ingenieure sind, aber keine Datenanalysten sind, der Sprung ist nicht allzu weit, gerade wenn noch neue Technologien in den Markt kommen, die auch wirklich dabei unterstützt. Ja, also wenn man jetzt an Tableau denkt, Tableau ist ja eigentlich, ich sag mal, so eine ausgefuchste Version mit Fokus auf Datenvisualisierung von Excel. Ja, also, aber das ist ja schon wirklich per Drag and Drop, kann man sehr, sehr schnell lernen. Das heißt, wenn man ein grundsätzliches Verständnis für Datenvisualisierung hat, ist es nicht mehr so weit hin, das sich auch wirklich so gut beizubringen, dass man es wirklich kann.
Ja. Was da noch offen geblieben ist jetzt, wenn wir uns diese Beispiele mal vorstellen, A, nochmal zur Durchführung und B, dann Pricing. Vielleicht kannst du da irgendwas sagen. Ich habe nichts auf eurer Seite gefunden. Also Durchführung läuft dann wahrscheinlich so, dass ich Links erhalte und die verteile an Bewerberinnen oder Mitarbeiterinnen, die sich dann einloggen können in eure Software und dann, was immer voreingestellt ist, dann durchführen. So muss man sich das vorstellen, ne?
Ja, genau. So beim Hiring-Use-Case ist es eben so, also es gibt zwei verschiedene Varianten. Entweder stellen die Leute durchgehend oder die Unternehmen durchgehend ein. Dann gibt es eben Pricing and Subscription Model und basierend darauf, wie viele Leute wirklich eingestellt werden müssen, ergibt sich dann eben der Preis. Es ist einfach sehr individuell, deswegen kann ich da auch keinen Preispunkt nennen. Oder es gibt eben auch ein transaktionelles Modell, das ist dann eben eher für kleinere Unternehmen, die wirklich, sagen wir mal, 2-3 Leute im Jahr einstellen, da würden wir jetzt keine Subscription verkaufen, das macht dann einfach keinen Sinn.
Okay, das heißt, Pricing hängt halt einfach sehr davon ab, wie viele dann diese Software benutzen. Aber weil du sagtest, bei wenigen ist es nicht Subscription-based, was ist es dann? Ist es dann so typisch Headhunter provisionsbasiert?
Also einfach transaktionell, also wirklich pro Stelle einfach, dass man eben nicht sagt, okay, man kauft die Software für ein Jahr.
Ach so, ja. Aber auch das ist nicht transparent. Oder wollt ihr nicht verraten, wie viel man...
Ja, würde ich momentan nicht verraten. Also wir haben da jetzt auch, das ist etwas, was immer noch individuell ist, weil es auch wiederum davon abhängt, wie viele Bewerber wahrscheinlich es eben im Prozess gibt dann eben noch. Ja, also das sind momentan so Stellschrauben, die wir momentan mit den einzelnen Kunden dann eben durchgehen. Wenn es irgendwann so ist, dass es komplett standardisiert ist, wird es sicher auch transparent auf der Webseite zu sehen sein.
Okay, das ist im Grunde fair. Der Aufwand ist auch ein bisschen verschieden, je nachdem, was für eine Position das ist, etc. pp. Aber es ist nicht value-based pricing. Also so im Sinne von, okay, ich beschäftige mich mit dem Unternehmen, weiß, wie groß der Schmerz ist und da fängt das Pricing ab.
Nee, also das wäre auch auf unserer Seite eben, ich sag mal, zu viel Arbeit in dem Sinne. Also
ja, es geht, aber das wäre.
Genau, also kann man natürlich machen, aber grundsätzlich nee. Es gibt ein gewisses Standardmodell und dann gibt es ein paar Stellschrauben, wo wir mit dem Kunden einfach durchgehen und versuchen zu verstehen, inwieweit die Nutzung einfach wirklich mit welcher Frequenz stattfindet. Das wird sicherlich in der Zukunft standardisiert, aber in einer recht frühen Phase eben noch nicht.
Okay, cool. Damit haben wir, glaube ich, ganz gut verstanden, was ihr macht und auch, was ihr in der nächsten Zeit plant. Und wir kommen jetzt so langsam zum Abschluss unseres spannenden Gesprächs hier. Alex, aber wir haben ja so Investoren mal eben schon angedeutet. Wo steht ihr denn da? Also Umsätze macht ihr offenbar schon. Das Team ist auch gewachsen. Ihr seid ja nicht mehr nur zu zweit, hast du auch schon gesagt. Sind da Leute dazugekommen, die beim Content, bei den Fragen, bei den Tests mithelfen? Wie ist da so? Was kommt da jetzt? Wie ist der Stand der Dinge?
Ja, also momentan, wir hatten, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, also der Start war damals über das Exist-Stipendium. Das heißt, wir haben in Zusammenarbeit mit der HTW Berlin ein Exist-Stipendium beantragt und das war unsere erste Finanzierung. Ja. Und momentan sind wir dabei, eine Folgefinanzierung abzuschließen und sind da jetzt in naher Zukunft dann auch durch. Und ja, das wird nochmal ein Meilenstein sein, weil wir natürlich auch nochmal anders skalieren können. Also wirklich, was wichtig wird, ist nochmal mehr Leute einzustellen. Das heißt, vor allem auf Software-Ingenieurs-Seite und Data-Science-Seite kommen nochmal Leute dazu. Das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Und ansonsten eben das Thema Vertriebsskalierung, ja, dass man wirklich dann auf der Seite noch ja, einfach sich noch mehr darauf fokussiert, eben auf diese Zielgruppen einzugehen und das Produkt eben auch schneller weiterentwickelt, dadurch, dass man eben mehr technische Kapazitäten hat. Und dann auch eben, wir hatten es vorher ein bisschen besprochen, natürlich je weiter wir das Produkt entwickeln können, desto breiter wird das Produkt dann auch einfach sein und dann ist die Zielgruppe, die wir ansprechen können, auch breiter und das hilft uns wiederum bei der Vertriebsskalierung. Also das sind so die zwei Themen natürlich, einfach die Evergreens, würde ich sagen, also Produkt entwickeln, Verkauf, durch eine Finanzierungsrunde jetzt können wir das dann besser stemmen und schneller wachsen.
Und diese Finanzierungsrunde besteht aus Family Office, Angels oder VCs schon sogar? Oder?
Also VCs haben wir sehr explizit ausgeklammert, weil es gerade sehr darum geht, einfach Smart Money an Bord noch zu holen. Genau, also das einfach Experten aus dem Bereich Finance, die oder aus HR und eben aus Data Science. Und ja, da ist momentan unser Fokus drauf. Also wirklich Smart Money, vor allem Leute aus unserem Netzwerk, sind einige der Business Angel kennen uns wirklich von Anfang an. Das werden wir jetzt wirklich in naher Zukunft dann abschließen. Aber das werden wirklich aus unserem eigenen Netzwerk einfach Business Angels sein.
Okay, sehr cool. Und dann hoffentlich, wenn ihr die Leute einstellt, benutzt ihr auch eure eigene Software. So, das ist dann der ultimative Test für die Data Scientists.
Ja, das machen wir tatsächlich. Also haben wir in der Vergangenheit auch gemacht. Ja. Also das ist natürlich auch dann spannend, wenn man selber so, ich sag mal, Dog-Feeding-mäßig dann auch das eigene Produkt benutzt. Genau. So entwickelt sich das Produkt dann auch am schnellsten, ja, weil man natürlich dann nochmal irgendwie sieht, woran könnte es hapern, was ist noch nicht so, wie es sein sollte. Und das haben wir in der Vergangenheit eben auch schon selber gemacht, ja.
Ja, und dein ursprüngliches Ziel, hast du das eigentlich erreicht und jetzt programmieren gelernt und auch, oder war das dann zu schnell wieder CEO und damit andere Themen?
Ja, also das ging tatsächlich dann zu schnell. Also ich habe schon ein Stück weit gelernt. Ich kann oder konnte auch vorher ja schon ganz gut programmieren eigentlich. Und ich kann definitiv Code lesen und jetzt ist es bei mir so, dass das an der Stelle reicht es dann, einfach aus Zeitgründen. Dafür haben wir natürlich die Aufteilung, dafür haben wir dann eben noch zwei technische Mitgründer dann im Team und man kann nicht, ähnlich wie wir es vorher besprochen haben, so wie es im Data Science Team keinen gibt, der alles kann, gibt es natürlich auch im Gründerteam keinen, der alles kann und so haben wir das sehr gut aufgeteilt und meine Aufgabe ist sicherlich nicht mehr das Coden. Oder nicht das Coden.
Okay, cool. Sehr spannendes Tech-Startup, was du da mit deinen Mitgründern aufbaust, mit Skillgraph und Co. Das hört sich richtig spannend an. Und Product Market Fit ist da, wird natürlich noch ein bisschen hier und da getestet, kann auch nochmal ein Pivot dazukommen, wie das eben so ist im Startup-Leben. Aber ihr seid auf einem sehr guten Weg offenbar. Und ich wünsche euch viel Erfolg damit. Alex, hat echt Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank, Bernhard. Vielen Dank für das Interview.
Gerne. Ciao, ciao.
Ciao.
Wenn du dich für spannende und exklusive Job-Opportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf datenbusiness.de vorbei. Dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein. Natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.